Ich begrüße euch zu einer neuen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Tabletop Niederrhein und einer, ja, relativ, ja, man könnte es fast eine Live-Folge nennen, denn ich bin also jetzt gerade dabei, eine Armeeliste zu schreiben, zusammenzuklicken, mir da Gedanken zu machen, bin da in der Ideenfindung und ja, ursprünglich wollte ich ja mal eine Aufnahmeserie starten, die also dann sowohl das Malen als auch so eine Art Podcast ja, verbindet. So eigentlich ursprünglich in meinem Stil von diesen Live-Malen-Events, die es da so gibt. Ich wollte also gerne mit Kumpels oder so dann zusammen über Discord zum Beispiel dann live malen. Also jeder zeigt dann so, würde dann so eine Kamera auf seinen Bemaltisch da richten, dass man so ein bisschen gucken kann, was machen die Leute da so und dann nett über das Hobby quatschen. Das war so mein Plan. Das hat nicht wirklich funktioniert. Da hatte keiner Interesse. Das lief einfach nicht. Dann wollte ich gerne selber sowas mal starten und da lief das mit der Aufnahme einfach nicht. Das sah irgendwie doof aus oder nicht so gut. Und dann habe ich gedacht, ja, keine Ahnung, ne? Reden, malen, alles so auf einmal, auch schwierig. Habe dann auch mal hier so einen Podcast versucht aufzunehmen beim Malen. Lief auch nicht so gut. Bin dann auch dran, wird demnächst auf jeden Fall, irgendwann werde ich das auch starten. Oder ist zumindest mein aktueller Plan, dass ich demnächst also mich möglichst einmal die Woche abends selber hinsetze, um regelmäßig zu malen, um halt auch so ein paar Altlasten quitt zu werden und dabei dann zu malen. Das ist so meine Idee, mich dazu motivieren, denn ja, Instagram als Motivationshilfe scheidet ja aus. Instagram nutze ich also gar nicht mehr aktiv. Ist eigentlich eher ein Laster irgendwo geworden, finde ich. Wegen dieser Werbung. Ne? Also es macht einfach keinen Spaß. Es ist nur Werbung. Hilft auch nichts, sondern es geht jetzt hier um das, was ich also heute mache, was heute anliegt. Und zwar schreibe ich also gerade eine Armeeliste Ultramarines für also das kommende Spiel. Und ja, da möchte ich euch mal an der Ideenfindung teilhaben lassen und an der Problematik, die sich jetzt da so ergibt. Wie die Armee überhaupt zu mir gekommen ist, was es damit auf sich hat. Ich habe diese Armee also von einem Freund übernommen. Und ja, deswegen liegt mir die Armee auch sehr am Herzen. Es ist also eine Herzensangelegenheit, dieses Projekt da abzuschließen, abgeschlossen zu haben. Das hat also gut geklappt, da bin ich sehr zufrieden mit und habe die Armee dann also während der 8. Edition übernommen. Da war sie also so, ja, ein wenig war bemalt, ein wenig war gebaut und habe dann die Armee zu einem, ja, wie ich finde, schlüssigen, ja, einigermaßen starken Konzept aufgebaut. Und zwar ging es darum, eine Asbellica-Liste zu bauen, eine Asbellica-Armee aufzubauen, Asbellica 1250, was also bedeutet, eine Armee, die also jede Einheit, jedes Datenblatt außer den Standards nur einmal beinhalten darf, also eine etwas, ja, buntere Armee, sag ich mal, für die Leute, die Asbellica nicht kennen, für die Leute, die Asbellica kennen, für die ist das bekannt. Und da habe ich also mir ein Armeekonzept ausgedacht, was ich da spielen wollte, habe noch ein paar Einheiten dazu gebaut, um halt da doch so ein bisschen, ja, um da ein bisschen variieren zu können. Auch zum Beispiel die Named Character, die ich also da hatte, hier wie Manios Kalgar oder Tigurius, die habe ich halt natürlich auch entsprechend da bemalt und die stünden auch bereit, wenn ich sie denn mal einsetzen wollte. Und ja, aber wie gesagt, das Konzept war also eine 1052-Punkte-Armee. Und die habe ich da zusammengestellt und da werde ich mal kurz, ja, einfach mal mit ihr mal wisst, worum es da geht, werde ich das mal einmal die Armee benennen, wie sie denn damals, wie ich sie zusammengebaut hatte, wie es geplant war und ja, werde danach kurz nochmal auf die Synergien eingehen, die es da so gab. Also, Voraussetzung für Asbellica war also ein Battalion, was man da spielen musste und da war für mich klar, da nehme ich natürlich dann 3x5 Intercessors als Standard auswählen und habe da dann den Sergeants E-Schwert angegeben, denn ich bin also der Meinung, E-Schwert, das ist ja, das sind gut investierte Punkte, das ist nicht so teuer, das gibt dem Trupp im Nahkampf einfach den gewissen Punch. Die Intercessors haben ja alle 2 Attacken, der Sergeant mit dem Schwert kommt dann auf diese 3 Attacken, das ist schon ordentlich. DS-3, da geht gut was weg. Ich habe mit den Standards also immer andere Standards meistens gut wegbekommen oder habe auch einmal einen Tau-Commander dann weggebrezelt, der da anstürmte. Das lief sehr gut, das habe ich also auch schon vorher gemacht bei den taktischen. Also ich habe eh Schwerter immer bei den Sergeants genommen, wenn die Punkte frei waren, und habe hier gesagt, okay, bei Aspelika geht es also um, es ist viel Marker geben, man muss Marker halten, die Marker sind immer umkämpft, da ist so ein E-Schwert, das ist nicht verkehrt. Und dann, ja, das hatte mir zu dem Zeitpunkt gut gefallen, habe ich dann noch jeweils einen Intercessor mit dem diesem Unterlauf Granatwerfer ausgerüstet. Da war es so, ich hatte natürlich nur die normalen Intercessors aus den aus der Starterbox oder aus, ja, weiß ich nicht, aus dem Conquest-Heftchen, wo sie auch immer her waren, aber ich hatte auf jeden Fall keine Unterlauf-Granatwerfer und habe da aber im Internet einen Umbau gesehen mit so einem, einem Granatwerfer von der Imperialen Armee, der dann so da drunter geklebt wurde unter das Bolt Rifle, und ja, das sieht natürlich sehr, sehr brutal aus. Man erkennt auf jeden Fall sofort, das ist der mit dem Granatwerfer. Hab damit noch ja bisher keine Probleme gehabt mit dem Umbau. Ich weiß nicht, je nachdem, wie lange ihr spielt. Es war ja auch ganz verrückt. Es gab ja früher auch keine Spezialwaffen, also keine Kombiwaffen. Ne? Es gab keinen Kombi-Flamer, keinen Kombi-Granatwerfer. Die tauchten dann erst auf. Da gab es also bei dem Captain-Bausatz gab es die einmal drin. Es gab von Forgeville so einen Umbausatz. Und danach das nächste waren dann irgendwann mal, als die Stern Guard dann kam. Aber in dieser Zwischenzeit, da gab es dann im Internet Anleitungen, genauso habe ich es auch gemacht, haben wir dann selber die Spezialwaffen gebaut. Man hat also da einen Bolter oder einen Plasmawerfer oder was man da bauen wollte, die Waffen zerschnitten, da gab es dann so Anleitungen und so habe ich das auch gebaut und so kam ich dann an die Spezialwaffen. Aber hier war es jetzt so, dann kam dieser Granatwerfer da rein, den fand ich zu dem Zeitpunkt sinnvoll. Ja, jetzt im Moment, weiß ich nicht, ne? 5 Punkte, der kostete ja am Anfang ja mal gar nichts. Dann kostet er, glaube ich, den, also 1 Punkt. Und jetzt für 5 Punkte würde ich ihn also nicht mehr mitnehmen. Völlig unsinnig. Muss ich mal gucken, insofern sich das nicht ändert. Und ich ihn nochmal irgendwann spielen wollen würde, würde ich den einfach abbrechen, da schwarz drüber malen und gut ist. Aber wie gesagt, 3x5 Intercessors, die finde ich solide, die finde ich gut. Ja, was natürlich ein bisschen schade ist oder ungewöhnlich auch, ja, weiß ich nicht, einfach ein unschöner Punkt ist natürlich diese Bewaffnungsmöglichkeit, die es da gibt. Ne? Es gibt dann entweder das normale Gewehr, das Sniper-Gewehr oder dieses Auto-Bolt-Rifle. Ja, die Unterschiedlichkeiten, die Unterschiede sind natürlich minimal. Es ist ja nur das Magazin, ne? Wer den Bausatz kennt, der Unterschied ist das Magazin und dieses Fernrohr und ja, weiß ich nicht. Ne? Ich würde wahrscheinlich heute gerne das Auto-Bolt-Rifle nehmen mit den 3 Schuss. Habe ich natürlich nicht, weil ja, diese Standard-Marines hatten das nicht. Die waren einfach, waren ja mehr oder weniger, bestanden die nur aus 2, 3 Teilen. Da hatte man keine Option. Das Umbauen ist halt, wäre halt relativ schwierig. Man müsste sich auch die Bits irgendwo besorgen. Und ja, das ist ein bisschen doof. Spiele ich also mit dem ganz normalen Gewehr sozusagen. Also Schnellfeuer 30 Zoll. Ist trotzdem solide. Wie gesagt, ich finde für die 9. aufgrund dessen, dass die Marker so dicht beieinander liegen, würde ich also diese 3 Schuss auf 24 Zoll bevorzugen. Aber gut, da machen wir nichts. Das ist, wie es ist. Und ja, HQs für das Battalion, da habe ich mich dann also... Klar, ich habe natürlich Kalgar oder auch Tigurius und noch ein paar andere. Aber die finde ich nicht so gut. Sondern ich habe mich also dann da entschieden, dann ganz klassisch den Captain, dem Lieutenant, den Vorzug zu geben. Und habe mich da aufgrund meiner Erfahrung mit meinen anderen Marines spielen für einen Captain und Lieutenant mit Sprungmodul entschieden. Denn das ist meine Erfahrung gewesen. Bei Asbellica war das schon sinnvoll, wenn man mal einen Charakter hatte, der einfach ja auch gegen Ende des Spiels nochmal schnell irgendwo hin konnte, einen Marker einnehmen, Marker freikämpfen. Das fand ich immer gut. Das ist in der 9. bisher die Spiele, die ich gemacht habe, auch ja doch meistens von Erfolg gekrönt, wenn man da in Runde 3, Runde 4 nochmal schnell zum Marker kommen kann und da ein bisschen was wegwischen kann. Ist durchaus sinnvoll. Und habe also den Captain mit Sturmschild und E-Schwert ausgerüstet, um dem halt das Relikt Burning Blade zu geben. Denn das ist meiner Meinung nach eines der stärksten Relikte. Da verzichte ich gerne auf die paar Schüsse, sondern nehme mit dem Relikt, mit der Anzahl der Attacken, dann lieber da mal einen Gegner raus. Und beim Lieutenant war es jetzt so, der durfte ja dann irgendwie kein Sturmschild mehr nehmen. Das hat sich ja auch immer mal geändert in den Kodizes. Da war es dann jetzt so, der hatte dann also ein E-Schwert und ein Kombi-Plasma, der war magnetisiert, um auch mal einen Sturmbolter zu nehmen. Denn der Sturmbolter war so 2 Punkte, der war so günstig. Und ja, das jetzt im Moment kosten die Spezialwaffen, die Kombi-Waffen alle 5 Punkte. Das wird sich mit Sicherheit auch bald ändern. Dann wird der Plasma wieder 15 kosten, der Melter 10 und weiß der Teufel. Ne? Aber zu dem Zeitpunkt war das also für mich die sinnvollste Investition zu sagen, E-Schwert nehme ich immer mit. Der Lieutenant hatte ja nun auch ein schlechteres BF. Der traf ja dann nur auf 3 und nur im Nahkampf dann KG auf 2. Waren aber durchaus solide Einheiten, die haben immer Spaß gemacht zu spielen. Die Rerolls, ja klar, der Captain wurde dann zum Ordensmeister aufgewertet für 2 CPs, ne? Der hat dann alles wiederholen lassen, das war unglaublich stark, da müssen wir gar nicht drüber reden. Das war jetzt, wo Marines einfach so die Macht auf dem Tisch waren. Und ja, aber das war mein Battalion, 2 Akkus, 3 Standards. Und ja, dann gab es jetzt zwei Armeeaufbauten oder 2 Konzepte, die ich mir da überlegt hatte. Das eine war natürlich die Ballerburg, denn ja, ich hatte das also im Sinne meines Kumpels aufgebaut und der war also immer ein Fan von diesen Ballerburgen, aber er spielte immer stationär. Ich war also eher für eine bewegliche Geschichte, denn ich bin der Meinung, dass man bei Asbellica doch, ja, dass eine bewegliche Armee Vorteile bot, dass man das einfach brauchte. Der Meinung bin ich. Und ja, und im Prinzip war dann die Idee, ich mache eine Ballerburg und gucke dann, dass ich da eventuell dann noch 1-2 Einheiten austauschen kann, die also je nachdem, ja, um so ein bisschen Varianz da reinzubringen, ne? Und da war jetzt mein Gedanke, okay, was bietet sich hier an? Ja, das waren einfach Aggressoren, ne? Es war also so, die Ultramarines im Supplement, deren Sonderregel sagte also, die Sonderregel war ja dieses Skies of Gulliman, das sagte aus, okay, du bekommst einen Bonus in der taktischen Doktrin. Und da war es dann so, man hat dann natürlich die taktische Doktrin der zweiten und der dritten Runde gewählt. Und das sagte also aus, deine ganzen Einheiten zählen als stationär, auch wenn sie bewegt waren. Außer natürlich, wenn sie aus dem Nahkampf zurückgezogen oder wenn sie gerannt sind. Ne? So. Und jetzt war es also so, ich hatte also überlegt, welche Einheit profitiert da am meisten von. Und das waren eben, wie gesagt, die Aggressoren. Denn die Aggressoren hatten also jetzt hier völlig verrückte Sonderregeln, könnte man sagen. Die Aggressoren hatten also 2 Sonderregeln, die sie enorm stark machten. Und das war einerseits Firestorm, das war also die Regel, die sagte, du darfst also, wenn du stationär geblieben bist, doppelt schießen. Und das war natürlich jetzt dann der große Vorteil, dass ich also in der Runde 2 und in der Runde 3 trotz Bewegung als stationär galt und doppelt schießen konnte. Jetzt könnte man sich fragen, ja, was heißt doppelt schießen, was macht das denn, was kann denn das? Klar, wer die Aggressoren aus der neuen Edition kennt, der kennt sie eben nicht, weil die spielt natürlich keiner mehr. Und es ist also so, ein Aggressor hat also 6 Schuss gehabt, oder hat er auch immer noch, ne, 6 Schuss. Das heißt, man spielt zu dritt, 3 Mann, 18 Schuss, stationär geblieben, 36 Schuss. Das ist schon beinhart. Muss man sagen, 36 Schuss, alles wiederholen, BF3, Wunden von 1 wiederholen, das ist sehr stark. Das hat mir gut gefallen. Und jetzt war es so, Asbellica jede Einheit einmal, habe ich mir gedacht, ja, bin ich ja clever, nehme ich einfach einen 6er Aggressor-Trupp und den spiele ich dann per Combat-Squad-Regel dann als 2 Einheiten, komme also dann insgesamt, insofern beide Einheiten davon profitieren, auf 36 und 36, also auf 72 Schuss, auf 18 Zoll, die ich da um mich herum wiederholen kann. Und das ist einfach unglaublich heftig gewesen, ne? In der taktischen Doktrin hat die Waffe natürlich auch DS-1 bekommen. Wir reden natürlich nicht von so einer brutalen Waffe, ne? Stärke 4, DS-1 natürlich nur, ne? Und nur ein Schaden, aber die Kadenz macht es einfach, ne? Bei 72 Schuss alles wiederholen, da würfelt ihr eine halbe Stunde und dann steht da aber auch nichts mehr, ne? Das war schon wirklich gut. Und das fand ich natürlich sehr stark. Wäre ja auch gelogen, das jetzt runterzuspielen. Ich habe die ja deswegen gespielt. Und die zweite Sonderregel von den Aggressoren war also die, dass sie, wenn sie vorgerückt sind, kein Minus auf das Treffen bekommen haben. Und ja, jetzt bleiben wir mal kurz bei dem Datenblatt der Aggressoren. Die Aggressoren sind also so ein typischer Fall von einer Einheit, ja, wo sich jemand selber die Regeln geschrieben hat. So sehe ich das immer, ne? Denn hier greift einfach zu viel ineinander. Hier gibt es zu viele Synergien innerhalb eines Datenblattes. Das macht mich immer stutzig, ne? Zum Beispiel hier, die Aggressoren sind natürlich ein bisschen, ja, ein bisschen knubbeliger als jetzt ein taktischer und haben also deswegen auch natürlich eine verkürzte Reichweite von nur 5 Zoll. Und Widerstand 5 haben sie natürlich auch, stehen auf 40er Basis, und das ist auch, das macht sie auch sehr stark, sehr zäh. Wer gegen Deskard gespielt hat oder alles, was Widerstand 5 hat, das ist immer doof. Man wundert vieles nur auf 5, da verpufft immer viel am Widerstand, ne? 3er Safe ist jetzt nicht überraschend, 3 Leben, und das kennen wir auch. Die sind natürlich auch besonders zäh mit dem Transhuman Stratagem, dass man nur auf 4 wundet. Man konnte die da natürlich sehr, sehr lange am Leben halten. Das fand ich schon stark, kann ich gar nicht anders sagen. Das hat einfach, ja, die waren ja nun neu in der 8., in dieser Gravis-Rüstung. Das ist ja auch die neueste Rüstung, könnte man sagen. Und die gab es ja nun nicht in den Starterboxen. Also die gab es, man kam nicht günstig da dran. Man konnte die also wirklich nur sich besorgen, indem man die einzeln kaufte. Das ist einfach so, ne? Man hatte keine Chance zu sagen, die hole ich mir günstig aus einer Starterbox, sondern die waren dann teuer. Und ja, das hat man in der Regel wieder gesehen. Und jetzt ist es also so, die Aggressoren waren auch von den Punkten her nicht so teuer. Ne? Das war so die eierlegende Wollmilchsau, war ich der Meinung, für Ultramarines. Das war sehr gut. Und ja, was hat sich da noch angeboten? Also klar, die Synergie mit Captain Lieutenant ist natürlich ganz offenkundig, da muss man kein Genie für sein. Aber ich wollte die Ballerburg noch ein bisschen auf die Spitze treiben. Welche Einheit kam noch in Frage? Ja, das waren natürlich die Centurions, ne? Die Devastor-Centurions. Ja, einerseits fand ich die Modelle immer toll, war ein großer Fan von denen, eine meiner Lieblingseinheiten, so was so das Optische angeht. Aber sie waren natürlich auch spieltechnisch einfach eine Bank, muss man einfach sagen, denn in der achten hatten die, da griff noch die Bolter-Beta-Regel und dann waren die natürlich sehr nett mit dem Hurricane-Bolter-System, denn dann hatten die Centurions, also waren ja auch dann ein Dreier-Trupp, das war so, zog sich da durch, kamen dann natürlich mit 18 Schuss Bolter daher. Bolter, ja, wie gesagt, auch nicht so die Mega-Oberwaffe, aber wir alle wissen ja, in der taktischen Doktrin DS-1, das nimmt was raus. Ne? Dazu die Sonderregeln, die sie schon lange haben, also kein Abzug auf schwere Waffen und Bewegen. Ne? 18 Schuss schwerer Bolter sind auch immer solide, Stärke 5. Da kriegt man gut was weggeknallt. Insofern der Sergeant dann da noch im Trupp war, ignorierten sie Deckung. Also der Gegner bekam keinen Deckungswurf. Und ja, keine Deckung, DS-1, in der ersten Runde schwerer Bolter, DS-2, das war schon ordentlich. Ne? Die waren auch gut. Auch Widerstand 5 wiederum, ja, man kriegt sie nicht so gut weg. Ne? Die haben natürlich keinen Retter gehabt, alle nicht, aber auch Zweier Safe hier. Ja, die Bewegung 4 Zoll war natürlich langsam, man war also sehr gemütlich unterwegs. Die standen dann auch natürlich immer möglichst weit vorne, um halt im Spiel noch so irgendwie bis in die Mitte zu kommen. Aber das war einfach sehr gut. Und jetzt habe ich dann überlegt, okay, wie kann man das Ganze denn jetzt noch mehr auf die Spitze treiben? Was bietet sich da an? Wie kann man da noch Synergien sich denn da reinholen? Und da war es jetzt einerseits so, das war mein Gedanke. Und der andere Gedanke war, ich war jetzt davon überzeugt, okay, ich kann schon gegen Infanterie was machen. Also ich muss sagen, ist ja, ich meine, ihr habt ja die Zahlen mitbekommen, gegen Infanterie hat man da wirklich brutalste Gewalt auf dem Tisch. Aber gegen Fahrzeuge hatte ich noch nichts. Ne? Und ich musste jetzt mit den Miniaturen, die ich da hatte, haushalten. Und ich hatte also einen Contemptor und da hat sich dann angeboten, okay, ich baue den Relic Contemptor dann, also keinen normalen Contemptor, sondern den Relic Contemptor, den baue ich dann mit den Laserkanonen auf. Dann habe ich also zwei Laserkanonen, zwei Twin Less Cannons, also 4 Schuss Laser. Und der Relic Contemptor, den habe ich also auch lange Zeit in der 8. gespielt, in meiner anderen Space Marine Armee. Und da war ich einfach fest von überzeugt. Der war einfach immer dabei, den habe ich immer mitgenommen. Der hatte halt 4 Schuss Laser, der traf auf 2, 2er Safe, 5er Retter, 6er Feel No Pain. Der war einfach extrem stark. Da kann man gar nichts gegen sagen. Den fand ich einfach unfassbar gut. Der kam dann da rein als ja, Anti-Tank-Einheit. Und um nochmal dabei zu bleiben, Dreadnoughts fand ich eh gut, haben mir gut gefallen. Auch die Modelle, das ist ja auch wichtig, die Modelle müssen einem gefallen. Aber wie gesagt, ich wollte noch mehr Synergien zu den Rerolls und habe mich dann also für einen Chaplain Dreadnought entschieden. Ich hatte also in den Miniaturenpool, den ich da hatte, war also ein ganz alter, hässlicher Dreadnought dabei aus der Black Reach Box, der ursprünglich mal einen Multimelter hatte und ja, der war so unfassbar hässlich bemalt, da war einfach nichts mehr zu machen. Den habe ich dann umgebaut, insofern ich da überall so tolle Truppenköpfe draufgeklebt habe, auch so größere und habe ihn dann also so als einen Chaplain Dreadnought umgebaut. Den Chaplain Dreadnought gab es ja nicht mehr zu kaufen, der war ja lange Zeit einfach nicht mehr lieferbar. Ich hatte den bei meinen Blood Ravens, habe ich den schon seit Anno Knack gehabt. Der war ja nie gut, ich fand das Modell nur toll. Der war in der 8. jetzt auf einmal dann gut mit dem neuen Specimen Codex, dass der dann diese Aura-Fähigkeiten bekam. Also es ist natürlich keine wirkliche Aura, aber was ich einfach unglaublich stark fand, waren die im zweiten Specimen Codex die Chaplain-Regeln, denn der Chaplain war jetzt also im weitesten Sinne wie ein Skriptor, der konnte diese Litaneien da predigen oder wie sich das so nannte. Die wurden also freigesetzt auf eine 4 oder was auch immer am Anfang der Runde und dann einer in 6 Zoll bekam dann einen Bonus. Also wie ein Skriptor, einfach unglaublich toll. Ja, das finde ich eine ganz tolle Änderung. So stellt man sich das eigentlich vor. Auch im Spielmechanismus deutlich besser als dieses, ja, im Nahkampf die Einsen wiederholen oder Moralwert tauschen. Ja, da kriegt ja kein Hahn nach. Ne? Jetzt war der Chaplain richtig gut. Und ich habe den also zum Chaplain Dreadnought umgebaut und habe dem also dann eine Laserkanone gegeben und halt ja, die Nahkampfwaffe, die typische. Denn es ist also so, der trifft auf Zweien. Da war, fand ich die Laserkanone unglaublich gut. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der hatte auch das Character Keyword. Das war jetzt auch gar kein Nachteil in dem Sinne. Und dann war es so, ja, die andere Waffe war dann halt die typische Cyborg-Nahkampfwaffe. Die hat er einfach behalten, weil da habe ich mir gedacht, ja, das ist gar nicht verkehrt, im Nahkampf noch was zu haben. Denn der hat dann ja immerhin auch seine 5 Attacken mit der Shock Assault-Regel oder wie es da heißt. Und ja, dann Stärke, weiß ich nicht, Stärke über 10, DS minus 3 Schaden, da würde, wo der hinhaut, wächst auch kein Gras mehr. Ne? Und da war jetzt mein Gedanke, okay, das kommt mir zu Pass, den konnte man auch upgraden, ich meine, so war es. Und dann hatte ich halt den Vorteil, dann konnte ich halt diese Litaneien noch wirken und die fand ich einfach unglaublich stark. Das kann man gar nicht anders sagen. Ich hatte meistens dann den Catechism of Fire immer dabei und noch eine zweite. Bei Catechism of Fire war es also so, wenn ich konnte das also freisetzen und dann auf eine Einheit in 6 Zoll sprechen und die konnte dann also auf die nächste feindliche Einheit, bekam die plus 1 aufs Wunden. Und das kannte ich halt von meinen Blood Ravens, vom Leviathan. Das war also unfassbar stark auf dem Leviathan. Wenn also der Leviathan ging irgendwo hin, hat sich so gestellt, dass irgendeine fiese Einheit entweder die nächste war oder wenn ich bedroht wurde von einer Einheit, ist der Leviathan genau in die Richtung gegangen und dann hat er dann alles dann weggeschossen. Ne? Und das kannte ich von da und dann dachte ich, okay, das ist gut, das bietet sich bei allem an. Bei jeder Einheit ist das eine tolle Regel. Und die andere Sache war dann zum Beispiel, dass man sagen konnte, okay, ich spreche auf eine Einheit, dass sie plus 1 auf den Trefferwurf bekommt. Das war jetzt zum Beispiel bei den Aggressoren oder Centurions toll, denn dann hatten die auf einmal einen BF von 2. Und das waren so die Litaneien, die ich einfach unglaublich stark fand. Und so hat sich dann da diese Bubble ja, unglaublich gebufft und da kam unglaublich viel Kadenz und Power raus. Ne? Kann man gar nicht anders sagen. Das war einfach bärenstark. Kann man überhaupt gar nicht anders sagen. Das hat mir viel Spaß gemacht, das Spielen. Es war ja meistens dann so, dass ich also sozusagen diese Intercessors genommen habe zum Marker halten, zum Upscreen, wenn der Gegner was zum Schocken hatte, dass ich da so aufpasste, dass da nichts kam. Und bin mit dieser Bubble dann also gemütlich in die Spielfeldmitte gelaufen. Klar, abhängig vom Gelände, ne? Manchmal auch so an irgendeiner Seite entlang. Aber die walzten sich da nach vorne. Und auch wenn man so MSU-konzeptmäßig unterwegs war, wenn man also sagt, okay, ich brauche da gar nicht so die Aura, dann konnte man das auch gut machen. Denn was also auch ganz nett war, ich hatte also meistens Warlord-Traits, die also auch natürlich da harmonierten. Das hat mir also sehr gut gefallen. Es war also schon möglich, dass ich also wirklich ja, ganz viele Synergien da einfach so zusammenspielen konnte. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Kann ich gar nicht anders sagen. Man hatte ja jetzt die Sache, dass man sozusagen diese Akkus upgraden konnte. Ne? Insofern mit dem Chapter Master. Das habe ich natürlich immer gemacht. Und was ich auch gut fand, was sich natürlich auch anbot, war natürlich immer ein zusätzliches Relikt kaufen. Ne? Für ein CP. Also ich habe immer gedacht, die CPs so im Spiel einsetzen ist natürlich nett. Aber ich habe mir immer gedacht, es ist doch sinnvoller, wenn ich ein CP einsetze und das ganze Spiel von einer Fähigkeit profitiere. So habe ich also immer dem Captain sozusagen das Burning Blade gegeben und bei dem Lieutenant, ja, ähnlich wie auch heute, komme ich später zu, immer geschwankt zwischen dieser meisterhaften Rüstung, 2er Safe, 5er Retter oder dem Soldier's Blade der Ultramarines, also ja, so ein Burning Blade Light, aber auf jeden Fall ein E-Schwert mit 4 DS und eben mit 2 Schaden fest, das fand ich unglaublich stark. Und jetzt war es so, man konnte jetzt einen Warlord-Trait im Codex dazu kaufen und nochmal, man konnte einem nochmal im Ultramarines-Supplement, einem HQ, einen zweiten Ultramarines-Warlord-Trait dazu kaufen. Ich hatte also 3 Warlord-Traits gesamt. Und das war immer ganz nett. Ich hatte immer dieses Master of Strategy, also dieses eine Einheit innerhalb von 6 Zoll, die dann da so bei meinem Warlord daneben steht, die kam dann, wenn ich wollte, in der ersten Runde sofort in die taktische Doktrin. Oder auch in der fünften oder sechsten Runde. Ne? Das war unglaublich stark, weil so hatte ich halt wieder den Vorteil, dass die Aggressoren genau dann eben wieder 36 Schuss rausgehauen haben. Das fand ich unglaublich stark. Ja, ehrlich gesagt, ich fand das schon übertrieben. Das konntest du dann einfach machen. Ne? Also das fand ich einfach stark. Weiß ich nicht, ne? Das war einfach eine ziemlich übertriebene Fähigkeit, die es da gab. Und dann, wie gesagt, fand ich den Codex Adepten noch immer gut. Das war dieses Command Point zurückbekommen. Und was auch so die Sache war, hatte ich auch mal ein bisschen mitgespielt. Das war dann so dieses, das ist auch also so eine Art Relikt von den Ultramarines, was sie dann nehmen können. Und das ist Seal of Oath. Das ist also eine Sache. Ja, weiß ich nicht. Ich bin da zwiegespalten. Das ist also die Möglichkeit. Man nimmt das als Relikt, gibt es einem Charakter und kann dann also sagen, okay, ich bestimme eine feindliche Einheit vor Spielbeginn und darf gegen die alle Treffer und Wundwürfe wiederholen. Diese Fähigkeit bekommt dann dieses Charaktermodell und das gilt dann als eine 6 Zoll Aura. Das ist also für die Bubble auch gut, allein in 6 Zoll wiederholen dann alle Treffer und Wunden gegen diese feindliche Einheit. Aber das war so, das war mal gut und mal nicht gut, deswegen ich habe mich dann zuletzt immer dann doch wirklich auf Burning Blade oder die meisterhafte Rüstung dann fixiert. Aber gut, das gab es also auch noch, nur um das genannt zu haben, das fand ich sehr stark. Und das hat mir einfach gut gefallen, diese Kombination einfach, ne? Denn ja, das war einfach nett. Das war einfach eine gute Sache, um diese Bubble auch noch weiter, immer weiter zu buffen. Optional hatte ich noch eine Salvenkanone mal probiert, weil ich indirektes Feuer einfach stark fand. Hatte noch geliebäugelt mit einem Whirlwind Scorpius. Da habe ich also mal von meinen anderen Armeen diese Einheit mal zu Testzwecken dazu gespielt. Habe auch dann überlegt, noch einen Quad Launcher zu nehmen. Den Quad Launcher ist ja so das Pendant der Salvenkanone von Forge World. Der war ja nun auch sehr stark mit diesen Shatter Shells auf 24 Zoll, wenn der Gegner mal kam. Aber da kam die 9. Edition mit dazwischen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war dann einfach Schicht im Schacht. Ich war da völlig überrascht. Ich hatte das nicht kommen sehen, ehrlich gesagt. Und ja, dann war die Armee erstmal beendet und dann habe ich in der 9. gar keine Ultramarines mehr gespielt. Ne? Deswegen, die Armee ist also dann so stehen geblieben, ist ja alles fertig, was ich da haben wollte. Ich hatte noch Hellblaster bemalt und alle möglichen Einheiten, die jetzt gar nicht hier aufgeführt sind. Denn mein Bild waren also immer 6 Aggressoren, 2x3 Trupps dann, die Centurions. Ich habe manchmal weniger Aggressoren gespielt, dafür dann die Salvenkanone oder sowas. Bei Aspellica 1250, man ist ja auch mit dem Battalion, den HQs und wie heißt der, dem Contemptor und dem Chaplain Dreadnought war ich ja schon bei relativ vielen Punkten immer so, bei relativ vielen Fixpunkten und dann ergab sich gar nicht mehr so viel Spielraum. Und ich wollte das nicht ewig weiter ausbauen, sondern das war für mich eine tolle thematische Armee, das hat mir Spaß gemacht. Das fand ich gut. Und ja, so ist es jetzt gekommen. Das ist also der Stand der Dinge. Jetzt könnten wir nochmal, ja, vielleicht, ja, obwohl, nö. Wir gehen jetzt einfach mal dazu über, was sich also jetzt ereignet hat, nachdem die 8. Edition abgeschlossen ist. Wir sind also jetzt in der 9. Edition. Wir sind also jetzt in der 9. Edition. Es gibt ja noch kein neues Supplement für die Ultramarines, aber es gibt natürlich einen neuen Space Marine Codex, wie sollte es anders sein? Die Space Marines bekommen natürlich immer sehr, sehr zügig, sehr, sehr zeitnah ihre neuen Armeebücher und ja, das ist auch in Ordnung. Das ist ja das ist ja das Zugpferd. Das ist ja, die Space Marines sind natürlich die Modelle, wegen der wir natürlich alle irgendwann mal ins Hobby gekommen sind. Aber es geht jetzt ja darum, worum geht es überhaupt in diesem Podcast? Und zwar, vor mir steht also ein Spiel, 1000 Punkte und ich werde die Ultramarines spielen. Und da habe ich natürlich gedacht, ja, Ultramarines, da hast du natürlich, das ist ja gerade mal ein halbes Jahr her, da hast du die noch gespielt, war noch nicht mal ein halbes Jahr, ne? Die hast also vor kurzem noch gespielt, das lief super, gar kein Problem, läuft. So, und ich hatte also völlig blauäugig da zugesagt und habe mir also nicht überlegt, mal vorher den Codex zu gucken. Und ja, es ist jetzt verrückt, es sind verrückte Dinge passiert. Und zwar ging ich also davon aus, ja, also ich hatte natürlich angenommen, okay, es hat sich gewiss was verändert, aber ich dachte natürlich jetzt nicht so gravierend, ne? Rechnet man ja nicht mit. So, und es war also so, ich hatte am Anfang der 9. natürlich gehört, ja, es gibt jetzt hier einen Top 5 Units, die besten Einheiten, die Gewinner der 9. Ja, so ein Verlierer der 9. habe ich natürlich nicht gesehen. Da hat GW nicht mitgeworben, sonst hätte ich vielleicht gewusst, dass ich diese ganzen Verlierer der 9. natürlich in meiner Armeeliste habe. Und ja, es ist also wirklich ja, eine Katastrophe. Wir fangen mal vorne an, was ja mit Sicherheit alle wissen, die Reroll-Aura des Ordensmeisters ist natürlich geschwächt worden. Es wird also nicht mehr alles in 6 Zoll wiederholt, sondern nur noch die Einsen und eine bestimmte Einheit. Und hier kommen wir schon wieder zu den Nickeligkeiten, wo man aufpassen muss. Eine Core-Einheit, die darf dann alles wiederholen und ja, das ist eigentlich okay. Also als ja doch eigentlich eher älter Spieler muss ich sagen, ist das völlig okay. Was ich an diesem Mechanismus ungünstig finde, ist, dass es sehr kompliziert ist. Man muss also in der Command-Phase daran denken, wo man steht, muss das sagen, muss einen Marker dahinlegen, muss sich das alles merken. Das finde ich ein wenig, ja, das mag ich eigentlich nicht so gern. Ich mag es eigentlich lieber, wenn es einfache, strukturierte Regeln sind und nicht hin und her und dieses und jenes. Und ja, aber wie dem auch sei, ich finde, das ist eigentlich eine gute Regelung, denn das war schon wirklich übertrieben. Man hat sich ja wirklich gefragt, wo endet das mal? Ich finde sowieso Rerolls, ich finde ein Spiel ohne Rerolls sowieso besser. Was ich mir nett vorstellen könnte, wäre natürlich so, dass man sagt, okay, man macht vielleicht so 3 CPs pro Spiel und dann darf man 3-mal im Spiel einen Würfelwurf wiederholen. Ja, wir alle kennen das noch von früher, wenn man dann wirklich im entscheidenden Würfelwurf dann da die 1 gewürfelt hat. Das war echt blöd. Aber ich sag mal, diese Würfel-Reroll-Aura-Fähigkeiten, die es nun seit der 8. gibt, die sind schon einfach ein bisschen übertrieben. Ich meine, klar, das sorgt natürlich ein bisschen dafür, dass der Zufall ja rausgenommen wird aus dem Spiel, denn ja, wenn du natürlich alles wiederholst und die Einsen wiederholst und plus 1 aus Wunden, dann irgendwann, dann braucht man fast gar nicht mehr würfeln. Ne? Dann muss man nur noch abmessen, wo geht man hin, wo zieht man die Sichtlinie, dann nimmt man da die Einheiten alle raus. Da, vielleicht ist das der Weg. Ja, ich hoffe nicht. Dennoch, wir fangen also mal oder bleiben beim Lieutenant, beim Captain. Captain Chapter Master Upgrade kostet 40 Punkte. Ja, das ist eigentlich in Ordnung. Ich denke, das ist okay. Aber was ich jetzt gravierend finde, ist, dass also der normale Captain, ich spiele ja nur einen normalen Space Marine und keinen der Primaris, die sind sehr teuer geworden. Also auch das Sprungmodul, ich spiele die also, wie ich sie damals baute, Visivik, also Sprungmodul, Sturmschild, E-Schwert. Ja, das Sturmschild ist in meiner Meinung nach völlig obsolet geworden. Würde ich jetzt nicht mehr ausrüsten. Der Arm ist zum Glück magnetisiert. Insofern ich also bei den Ultramarines bleiben sollte, könnte ich da natürlich dann relativ easy nochmal eine andere Waffe dran tackern. Aber Sprungmodul finde ich auch einfach zu teuer. Da würde ich wahrscheinlich jetzt eher einen Biker nehmen. Einfach wegen Widerstand 5 und allem. Andererseits, ja, Sprungmodul fliegen und durch, ja, über Gelände. Ja, es ist trotzdem gut. Deswegen habe ich sie auch in meiner Armeeliste, die ich euch gleich dann da mal kurz durchgeben werde, habe ich sie drin. Aber ja, es sind schon stolze Punkte, ist so mein Eindruck. Ne? Also ich habe jetzt ehrlich gesagt natürlich keine alte Armeeliste mehr hier rumliegen, aber aktuell kostet mich der Captain also 125 Punkte. Das finde ich schon beachtlich. Na gut, aber so ist es halt. Der Lieutenant, ja, da hat sich eigentlich nichts getan, punktemäßig, ja, ein bisschen teurer. Aber wie gesagt, auch völlig okay. Da bin ich also noch, ja, das habe ich jetzt gar nicht so als ja, Nachteil angesehen, sondern ich dachte, den Captain, dem musste man Einhalt gebieten, das lag auf der Hand. Lieutenant, ja, das ist auch wie gehabt. Dieses Core-Keyword, ja, das kenne ich natürlich von anderen, die da Space Marine spielen. Habe das selber, diese Edition, wie gesagt, mich noch nicht mit beschäftigt. Aber wir kommen jetzt also mal zu dem nächsten Problem. Ich hatte ja den den Chaplain Dreadnought gespielt. Das war ja eben der Mann, der unter Umständen dann nochmal das dritte Relikt, diesen Seal of Oath, bekam und der mir diese tollen Aura-Fähigkeiten da reingeholt hat, der natürlich auch noch Anti-Tank war mit BF2 Laser. Ja, den gibt's nicht mehr. Den gibt's einfach nicht mehr. Der ist jetzt eine Legends-Einheit, was bedeutet, ich darf ihn nicht mehr spielen. Ja. Kann man jetzt wenig zu sagen, ne? Der ist einfach weg. Das heißt, ich habe keinen Chaplain mehr, ich habe keine Laserkanonen mehr, ich habe da nichts mehr. Gut, das ist jetzt, ich habe jetzt einfach da entschieden, ich werde diesen Cybot, weil er ja sowieso sozusagen ein Proxy war, werde ich ihn einfach als ehrwürdigen Cybot spielen, denn ich bin der Meinung, das ist völlig legitim. Ja gut, der ist halt jetzt schwarz angemalt, die anderen sind blau, ja gut, dann ist das so, ne? Daran, ja, das muss dann mein Mitspieler so hinnehmen, da werde ich also auch keine Diskussion zu lassen, das ist jetzt ein ehrwürdiger Cybot aus Buster, Punkt. So, und ja, was ist dann noch als nächstes direkt, bleiben wir mal direkt bei den Cybots, das sind also noch die humaneren Nerfs, die ich dann da erleiden muss jetzt gerade, und zwar Der ehrwürdige Cybot, der Relic Contemptor Dreadnought, war ja eins meiner Lieblingsmodelle, meiner Lieblingseinheiten, weil er immer solide war. Was Markerhalten anging, Beschuss, das Feel No Pain hat immer mal genauso den Lebenspunkt zurückgehalten und war ich immer sehr von überzeugt. So. Ja, der ist natürlich auch abgeschwächt worden, ja, und auch nicht zu knapp meiner Meinung nach, denn der Knackpunkt war ja für mich immer das Treffen auf zwei. Ne? Das war natürlich gerade gegen Einheiten oder Armeen, die halt da Modifier auf ihre Einheiten, auf ihren Einheiten hatten, war das natürlich enorm wichtig, da den 2er BF zu haben. Ja, der hat jetzt einen BF von 3, der hat einen KG von 3 und der hat auch nur noch einen Safe von 3. Das ist also auch nicht uninteressant, der hat also nur noch einen 3er Rüster. Das ist etwas ungünstig. Den 5er Retter hat er behalten, er hat kein Feel No Pain mehr. Glücklicherweise hat er aber die Regel aus dem Space Marine Codex bekommen, dass er also, ähnlich wie jetzt mein ehrwürdiger Cyborg, hat er also die Regel, das war ja früher das Stratagem Duty Eternal, also das ist ein Stratagem, was man früher zünden konnte und dann wurde, wenn so ein Cyborg beschossen wurde und er litt dann Schaden und das war so multipler Schaden, also sagen wir mal W6 Schaden, dann wurde da also immer eins von abgezogen. Und das haben die Cyborgs jetzt alle eingebaut, das finde ich sehr gut, aber ja, weiß ich nicht. Das Treffen auf 3 und Safe von 3 bin ich jetzt nicht so von überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, das kann ich auch noch nicht ganz einschätzen. Aber es ist erstmal so, es hat mich erstmal irritiert. Punktemäßig ist er, ich glaube, so ungefähr gleich geblieben. Boah, weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt nicht in meiner Liste drin, deswegen weiß ich das nicht. Was natürlich jetzt auch verrückt ist, man muss jetzt ein CP für ihn bezahlen. Ne? Also ich muss jetzt ein CP für die Forgeworld-Einheiten bezahlen. Würde mich bei einem 1500-Punkte-Spiel gar nicht stören, aber morgen spiele ich ja 1000 Punkte. Starte also nur mit 6 CPs. Einen gebe ich immer aus für ein zweites Relikt, einen gebe ich immer aus für einen zweiten Warlord Raid, dieses Mal noch einen dritten. Und dann noch ein CP, dann wird es schon wenig. Ne? Deswegen, also der ist jetzt raus, aber... Ja, ich weiß noch nicht, ob jetzt wiegt dieses ein Schaden weniger, wiegt das den schlechten oder den schlechteren Safe auf? Ich weiß es nicht. Das wird sich dann also, ja, weiß ich nicht, ob sich das überhaupt nochmal zeigen wird, werde ich die spielen. Ja, weiß ich nicht. In naher Zukunft auf jeden Fall nicht. Dennoch, was ich gut finde, wo ich dann sehr zufrieden bin, ist, dass er also dann auch das Core-Keyword hat. Denn da bin ich jetzt ja direkt drauf aufmerksam geworden, da muss ich also drauf achten. Ja, aber dennoch, ne? Dieses auf Zweien treffen war natürlich gerade gut, wenn man auch mal nicht in der Aura war, wenn der Contemptor also irgendwo hinten herum stand, um, ja, weiß ich nicht, für Schocktruppen meine Seite abzuscreenen oder sowas oder um da den Marker zu halten, dann war auf Zweien treffen schon immer toll. Das hat meistens einfach geklappt, ne? Und ja, das finde ich ein bisschen schade, aber gut, da weiß ich noch nicht, das einzuschätzen. Aber das ist natürlich auch wieder nur einer der weicheren Nerfs, wie man ja dann so heute sagt. So, und wir kommen dann also mal zum nächsteren Problem, und zwar meiner Ballerburg, wie ich sie ja jetzt nun vorhin beschrieben habe, was ja nun meine Aggressoren waren. Hier ist es so, ja, da war ich vielleicht so ein bisschen naiv. Ich habe jetzt natürlich sofort gedacht, ja gut, das haben die vergessen reinzuschreiben. Ne? Ich habe gedacht, das steht dann ja bestimmt, das steht ja dann bestimmt im FAQ. Nö, steht da also nicht. Man hat also, wenn man jetzt bei den Aggressoren guckt im Kodex der Neunten Edition, dann haben die Aggressoren keine Sonderregel mehr. Also ja, ich musste dreimal gucken, habe auch nochmal bei WhatsApp gefragt, aber das ist so. Also das ist einfach so, da beißt die Maus keinen Faden ab. Also Firestorm und Relentless Advance sind weg, gibt's nicht mehr. Das finde ich etwas verwirrend, denn was ich natürlich mitbekommen habe, wie wahrscheinlich jeder von euch, ist ja, dass in der 9. Edition eine zweite Einheit plötzlich auftauchte. Ebenfalls in dieser Gravis-Rüstung, die mir optisch natürlich super gut gefällt. Ich mag die so diese knubbeligen blauen Boys da. Aber es war so, es tauchte also eine weitere Einheit in Gravis-Rüstung auf, die sehr gut schießen konnte und dann Reden von sich machte. Das waren ja die Eradicators aus der Indomitus-Box. Und da weiß ja nun jeder, da weiß ich auch aus eigener Erfahrung, weil die haben mich auch schon da übel weggemeltert, die können nun doppelt schießen. Und ich dachte ja natürlich folgerichtig, weil die Aggressoren das könnten, so dachte ich, können natürlich die Eradicators dann auch doppelt schießen. Ich dachte natürlich auch vielleicht mit irgendeinem Malus oder so, dass man stehen bleiben muss. Aber ja, das ist natürlich hier der Fall. Man möchte also keine Aggressoren mehr verkaufen, man möchte jetzt Eradicatoren verkaufen. dann schreibt man sich die Regeln, wie sie gerade gut sind. Ne? Das ist also etwas verrückt. Also, ich kann jetzt kann nicht nachvollziehen, wie man darauf gekommen ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, die Eradicators haben jetzt auch so einen Scheinnachteil. Sie dürfen also nicht zweimal auf verschiedene Einheiten schießen, sondern zweimal auf die gleiche Einheit. Ja, ist das jetzt ein Nachteil? Drei Melter sind ja gut, drei Melter sind nett, ne? Aber sechs Melter sind ja meistens, das reicht ja, um irgendeine Einheit da den Chaos zu machen. Und dann spielt man halt zweimal drei Eradicators oder zweimal vier oder dreimal drei, je nachdem, was es da hergibt. Ja, da muss ich ehrlich sagen, kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß jetzt nicht, warum die Aggressoren das verloren haben. Punktemäßig sind sie ja so ungefähr gleich. Was ich jetzt nicht verschweigen will, ist natürlich, die Eradicators sind im Nahkampf natürlich Würstchen. Ne? Die haben jetzt keine Nahkampfwaffe oder gar nichts. Die hauen da mit nichts zu. Ne? Die sind da völlig hilflos. Da sind die Aggressoren natürlich immer noch besser, denn die Aggressoren haben natürlich ihre Fäuste, die also im weitesten Sinne wie E-Fäuste sich verhalten. Also Stärke verdoppeln, DS-3. Und jetzt natürlich auch zwei Schaden fest, was ich auch toll finde. Ich finde diesen W3-Schaden unfassbar nervig. In entscheidenden Momenten würfelt man die 1, wenn man es gar nicht braucht, würfelt man die 3, das ist einfach so, ne? Und das will ich also nicht verschweigen, die sind schon besser, aber um mal dann bei der Realität zu bleiben, wer hat denn vor Aggressorfäusten Angst gehabt? Wer hat denn gesagt, oh Gott, hoffentlich kommen die, erwischen die mich hier nicht im Nahkampf? Ja, kein Mensch, ne? Das hat keinen interessiert, sondern man wollte natürlich nicht in 18 Zoll kommen. Man hat halt geguckt, okay, die gehen 5 Zoll, die schießen 18 Zoll, bleibe ich also am besten hier 26 Zoll weg, dann passiert mir nichts. Oder versteck mich irgendwo. Also davor hat man ja Angst gehabt. Kein Mensch hat Angst gehabt, dass die dich im Nahkampf erwischen. Das war natürlich so ein nettes Zubrot, so wenn dich jemand mal gecharged hat oder wer das nicht wusste. Weil zum Beispiel die Centurions, was ja auch so kurios ist, Centurions sehen ja, sind ja auch so relativ typisch, auch so eine, ja gut, ist jetzt so eine taktische Terminator-Rüstung, wie es ja so nennt. Man sieht ja bei den Centurions, dass da also ein Marine drinne steht. Aber dennoch ist es ja so, man hätte ja erwartet, dass so ein Centurion mit der Faust, der ja optisch auch genauso aufgemacht ist, wie so eine dicke Faust, die sogar so ein Exoskelett hat, die dann diese Faust unterstützt, dass das Ding doch richtig zuschlägt. Also die normalen, die Vastor Centurions sind im Nahkampf, ja, die machen auch nichts. Die haben dann, weiß ich nicht, lass es mal 7 Attacken sein, ohne irgendwas. Da hätte man ja ruhig auch sagen können, dass die da irgend so eine Faust haben, ne? Aber gut, ich meine, das haben jetzt die Eradicators nicht. Man muss jetzt fairerweise sagen, den Modellen nach ist das auch, also optisch sieht das auch wirklich so aus, ne? Also die Aggressoren haben tatsächlich so dicke Fäuste und die Eradicators haben also tatsächlich so normale Hände. Also das ist dann schon okay, aber ja, es hatte mich dann doch schon ein wenig gewundert irgendwo. Weil ich dachte jetzt einfach so, ich dachte, es kommen jetzt keine Primaris-Devastoren, keine Primaris-Spezialtrupps, sondern man fängt jetzt die Armee an, richtig auszubauen, indem man sagt, okay, wir machen einen Teil der Kriegsführung, übernehmen die Reaver, einen Teil die Primaris, einen Teil die Gravis-Rüstungen, aber ja, da steckt ja kein Plan hinter, ne? Da wird einfach was auf den Markt gebracht und ja, dann kommen die tollen Regeln oder auch nicht, ne? Das ist also wirklich schlecht. Also meine Aggressoren haben jetzt nur noch diese 18 Zoll, die sie da haben. 18 Zoll, diese, genau, 18 Zoll, aber auch eben 18 Schuss. Ich meine, das ist immer noch in Ordnung. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ist das jetzt mehr gebalanced, als es vorher der Fall war? Wenn es die Eradicators nicht gäbe, würde ich ja sagen, okay, man wollte das Spiel besser ausbalancieren. Da die Eradicators doppelt schießen, ja, kann man ja natürlich nur drüber schmunzeln. Ne? Das ist natürlich, kann sich ja jeder so sein eigenes Urteil bilden, ob das so wirklich mit einem ausbalancierten Spiel zusammenhängt. Da muss man sich auch keinen Aluhut für aufziehen. Da müsst ihr also nur in den Kodex der 8. und der 9. gucken, dann seht ihr dann, wovon ich da spreche. Das ist also schon etwas unschön irgendwo für die Leute, die sich also auf die Aggressoren verlassen haben, dass da man da vielleicht nochmal ein Jahr mitspielen könnte. Denn also jetzt ohne die Sonderregeln läuft so ein Aggressor 5 Zoll, schießt 18 Zoll und hat keine weitere Sonderregel. Ja, weiß ich nicht. Es ist vielleicht im Vergleich, also wenn ich gegen Elder spiele, ist das immer noch gut, weil die einfach im Widerstand 5 und in 3 Leben auch sehr zäh sind. Soweit ich weiß, gilt Transhuman ja nur noch jetzt für Primaris, ne? Also du brauchst Primaris Keyword, ne? Das haben die also auch noch. Für Centurions gilt das nicht mehr. Aber ich finde, das ist schon ein enormer Nerf. Ich meine, klar, es ist natürlich irgendwo, lag es nahe, dass man sagt, okay, also dass eine Einheit jetzt hier 36 Schuss raushaut, ist übertrieben, das finde ich schon okay, aber ich finde das bei den Eradicators dann auch, finde ich auch unfair, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich werde mir jetzt also nicht den Schuh anziehen, dass ich sage so jetzt, oh, jetzt sind die gut, jetzt kaufe ich die. Und nächstes Jahr kommt dann neues Errata, dann sagt man, ah, Eradicators sind auch jetzt nicht mehr gut. Jetzt geben wir den Centurions nochmal eine Chance, dann muss man die wieder spielen und nee. Also da weiß ich nicht, da sind wir jetzt irgendwie ein bisschen habe ich keine Lust drauf. Und ja, jetzt kommen wir also dann direkt mal zu dem Oberknaller. Also das ist ja so die Loser-Einheit der 9. Edition, meiner Meinung nach. Und das sind natürlich jetzt hier die Centurions. Also so auch, wie gesagt, so eine meiner Lieblingseinheiten und eine wichtige Säule in meinem Armeekonzept. Denn die schweren Bolter waren schon immer gut. Die Hurricane Bolter und auch, dass sie viel ausgehalten hatten. Ja, was war jetzt passiert? Haben also einen Nerf bekommen, der jetzt, ich sag mal, gar nicht so auf den ersten Blick vielleicht zu sehen ist. Also klar, wenn man jetzt so vor den Regeln drin ist, schon. Ich musste also jetzt auch erstmal genauer hingucken, zu gucken, was ist denn da los. Und es fängt also schon an, es ist ja schon ein wenig, mit Hohn. Es ist ja einfach ein höhnisches Verhalten, jetzt die Centurions mit den Eradicators auf eine Seite zu drucken. Das kann man ja gar nicht anders sagen. Die Centurions sind also von den Stats her gleich geblieben, da hat sich nichts getan. Die haben also, wie andere Marines oder andere Einheiten, haben sie also nicht mehr Lebenspunkte bekommen oder irgendwas. Die sind also bei ihren 4 Leben, Widerstand 5, Treffen auf 3 und 2 safe, das ist also gut. Die haben auch ihre Sonderregeln behalten, denn klar, ne, die Einheit kostet halt richtig Knete, ne, 3 Stück, 50 Euro. Da kann man natürlich jetzt nicht sagen, die können nichts, sondern man würde jetzt denken, oh, die haben also hier immer noch die Regel mit, die gegnerische Einheit bekommt keine Deckung, insofern man da einen Sergeant hat. Und das zweite sind halt diese Dezimator-Protokolle, dass sie also keinen Abzug auf schwere Waffen bekommen. Das ist auch völlig in Ordnung, das ist auch gut. Aber was ist jetzt hier so die Besonderheit? Die steht nicht im Kodex. Weiß man jetzt vielleicht gar nicht. Oder eine ist halt die, dass also zumindest nicht im Datenblatt, sondern es steht halt weiter vorne, dass die Centurions nicht mehr die Bolter-Beta-Regel für ihre Hurricane-Bolter verwenden können. Sie sind also explizit ausgeschlossen. Die Bolter-Beta-Regel gilt nicht für Centurions. Das heißt, sie kommen eben nicht mehr auf ihre festen 18 Schuss auf 24 Zoll, sondern eben nur noch auf bisschen mal 36, sondern bekommen nur über 18 Schuss. Das ist immer noch okay. Ich sage ja, eigentlich ist es so, ich denke so, das ist eigentlich schon in Ordnung, aber ich frage mich, warum ist man wieder so wählerisch? Warum sagt man nicht, wir ändern das jetzt hier alles so, dass das vielleicht ein bisschen fairer für alle Beteiligten wird, sondern nee, man ändert irgendwie nur das, was letzte Edition gut war oder was nochmal davor gut war. Das, was die Leute auch einfach wahrscheinlich sich sowieso im Moment nicht mehr kaufen. Weil es ist ja nur noch oft so, es passiert ja dann das Verrückte, es wird ja eine Einheit schlechter gemacht und in 2 Jahren wird sie besser und dann steht auf der Community-Seite, boah, guckt euch mal diese Einheit an, wie toll ist denn das, das war ja noch nie da. Das ist also ein sehr verrücktes Verhalten, was da manchmal an den Tag gelegt wird. Und die Centurions haben also einerseits die Bolter-Beta-Regel verloren, was sehr schade ist, und der Knackpunkt, sie haben kein Core-Keyword, also sie sind keine Kerneinheit. Ich weiß nicht warum. Ich habe gedacht, das haben sie bestimmt vergessen, Druckfehler, aber das steht auch im Errata nicht drin. Das heißt, Centurions können unter gar keinen Umständen irgendwas wiederholen. Ein Stück weit kann ich das nachvollziehen, denn die wären natürlich mit 3 schweren Boltern, beziehungsweise 6 schweren Boltern pro Trupp, wären sie extrem stark. Das muss man einfach sagen, das ist übertrieben stark. Denn der schwere Bolter macht jetzt einfach diese 2 Schaden und alle Einheiten, die so mit vielen schweren Boltern ausgerüstet sind, die haben es jetzt nicht leicht. Aber da können ja die Centurions nicht für. Also ich verstehe nicht, warum der schwere Bolter 2 Schaden machen muss. Also ich weiß es nicht. Also auf mich wirkt es einfach völlig planlos wieder regeldesignt, ohne sich da Gedanken gemacht zu haben. Und es ist also jetzt so, um das jetzt mal direkt abzuschließen, was kann man noch sagen? Man kann direkt noch sagen, diese 5 Punkte für den Unterlauf-Granatwerfer bei den Intercessors, der ist es mir also auch nicht wert. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich nicht sinnvoll. Und somit ist es also so, dass nahezu jede Einheit, die ich also in meiner Armee habe, schlechter geworden ist. Teurer, schlechter, Regeln verloren hat, Regeln negativ verändert worden sind. Und ja, das ist jetzt einfach der Stand der Dinge bei den Ultramarines. was soll man nun also dazu sagen? Es ist natürlich jetzt ein wenig schwierig, da das Positive zu finden, denn ich bin also der Meinung, dass ich die Armee natürlich so nicht aufgebaut hätte, unter dieser Voraussetzung. Ich hätte also gesagt, okay, die Einheiten passen also gar nicht zu den Ultramarines. Ich hätte also zum Beispiel jetzt dann eher diese Heavy Primaris da genommen, also die Primaris Marines mit den schweren Boltern, die diese drei Schussvarianten haben. Also die sind ultra stark. Die hätte ich also eher genommen, denn allgemeines profitieren eben eher Infanteristen mit schweren Waffen von dieser Taktik. Das kann man sich dann zunutze machen, dass man also entweder sagt, okay, man versteckt sich hinter Gebäuden, hinter Geländezonen und geht dann durch die Geländezone durch, um dann keinen Malus zu bekommen, um dann eventuell sogar zu sagen, okay, ich verzichte hier auf Rerolls, versuche vielleicht ein MSU-Konzept zu starten, versuche vielleicht mit, weiß ich nicht, 2x5 oder so auf beiden Seiten irgendwie zu flankieren mit den schweren Boltern, die nehmen viel Schaden raus. Devastoren bieten sich natürlich enorm an. Die Centurions, ja, theoretisch schon, aber sie kriegen ja eh keinen Abzug auf schwere Waffen. Ich weiß nicht, vielleicht noch diese Flieger mit den Autokanonen, fällt der Name nicht ein. Die finde ich, ja, die Modelle gefallen mir jetzt nicht so, aber die wären sicherlich auch gut mit der Autokanone, dass sie dann keine Abzüge bekommen und dann also auch sich hinter einer Geländezone verstecken, dann sehr mobil sind. Ja, summa summarum, ja, es ist ganz schwer, jetzt was Positives zu finden. Es ist definitiv wieder so ein Tiefpunkt im Hobbyleben, wieder also ein Armeeprojekt, was also dann, ja, aufgrund schlechter Regeln dann, ja, über den Jordan geschickt werden muss. Es bringt ja nichts, ne? Also ich müsste alles wieder neu kaufen, müsste wieder neue Einheiten machen, bemalen. Es kostet ja alles Geld. Wir reden ja bei GW jetzt auch nicht davon, dass das mal 20 € kostet, ne? Wir reden ja bei jeder 5-Mann, jeder 3-Mann-Trupp kostet 35 bis 45 €. Wir reden also von richtig Geld. Und ja, da muss ich sagen, das ist natürlich einfach traurig. Finde sowieso schade, wenn man über das Geld reden muss. Man gehört immer dazu. Aber hier fühlt man sich einfach wirklich kein bisschen mehr wertgeschätzt. Das ist so mein Eindruck. Kein Hobbyist hätte die Regeln so verändert. Man hätte ja auch sagen können, man macht die Einheiten teurer, um dann eventuell ein Umdenken zu erzwingen im Spielkonzept. Aber Einheiten, gewisse Regeln gänzlich wegzunehmen, sorgt also dafür, dass die ganze Einheit wegfällt. Ne? Wären sie jetzt teurer geworden, hätte man vielleicht gesagt, okay, insofern ich also drei Standardauswahlen spielen möchte, muss ich da vielleicht auf einen Aggressortrupp verzichten. Oder ich meine, ich habe ja gerade mal 6 Stück gespielt. Ne? Manche haben ja 18 Aggressoren gespielt. Naja, ich weiß es nicht. Ne? Also ich weiß es nicht, ob das so sinnvoll ist. Wie gesagt, wenn man jetzt dazu noch bedenkt, dass ja die Eradicators dieses Problem gar nicht haben, dann ja. Ne? Schwierig, schwierig, schwierig. Ich möchte da jetzt auch ungern ins Gemeckere kommen. Aber ich denke, jeder von euch kann sich das vorstellen, wenn man so einen. Ich meine, 1052 Punkte, ich meine, es ist wahrscheinlich eine 1700-Punkte-Armee, die ich da habe. Ist natürlich keine riesige Armee, aber ich denke, ihr könnt euch alle vorstellen, wie viel Aufwand das doch ist, wie viel Zeit dabei, wie viel Zeit man da investieren muss. Und die Zeit fühlt sich natürlich jetzt im Rückwirken dann als Zeitverschwendung an. Das ist einfach nicht schön. Und ja. Wie gesagt, möchte nicht ins Meckern kommen, aber meine Konsequenz ist natürlich, es wird für mich in der neuen Edition also keine neue 40k-Armee geben, definitiv nicht. Es wird also maximal Ausbaustufen geben, definitiv für meinen Eldar, bei meinen Thousand Suns. Sobald die Kodizes draußen sind, werde ich diese Armeen also da auf ein gutes Level bringen. Aber neue Armeen werde ich dann nicht mehr starten. Ich habe genug noch, was fertig werden muss. Ich habe noch genug Kram. Und da wird meine Konsequenz sein, da muss ich das Positive für mich aus dem Hobby ziehen. Und hier ziehe ich das Positive aus dem Hobbyteil, der eben nichts mit GW zu tun hat, nämlich aus Bolt Action. Meine Bolt Action Miniaturen, die sind einfach treu, die sind auch in 2 Jahren noch gut, die haben in 2 Jahren noch die gleichen Regeln. Da hetzt mich keiner, da bringt keiner Erratas raus, wo ich mir an den Kopf packen muss. Da versteckt keiner irgendwelche Regel-Nerfs in Sonderregeln unter dem Deckmantel von augenscheinlich tollen Regeln. Ja, ne? Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ich werde also mich darauf konzentrieren, was mir Spaß macht und woran ich Freude habe. Und das ist einfach Bolt Action, ein paar weitere Finnen, ein neuer Trupp von meinen Finnen ist also schon in Lieferung. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Und ja, das soll nicht negativ klingen. Ich möchte mit dem Hobby definitiv nicht aufhören. Im Gegenteil, es wird mehr. Ich hoffe gerade auch, wenn das hier alles vorbei ist mit dieser etwas anstrengenden Zeit, dass es sowieso allgemein wieder mehr wird, dass es größere Hobbytreffen gibt, Turniere und alles. Und also da bitte nicht falsch verstehen. Mir geht es nur darum, für mich die Konsequenz ist einfach, das Geld investieren in dieses Hobby, das wird jetzt einfach mal 2 Jahre pausieren. Da habe ich wirklich keine Lust drauf. Also klar, ne, sag niemals nie, wenn ich günstig was bekomme oder so, dann vielleicht. Aber ich sage mal ganz ehrlich, die Preise sind ja mittlerweile schon so, man traut sich ja schon fast gar nicht, Freunden, Bekannten, den Partnern zu sagen, was diese Boxen kosten. Ne? Und das ist ja einfach dann der Punkt, wo ich dann denke, da muss man dann wirklich überlegen. Wir reden ja wirklich von Preisen, von Sammlerpreisen für so Sachen. Und wir sind ja der Meinung, wir brauchen die zum Spielen. Wir brauchen jetzt dreimal den Eradicator-Trupp, am besten noch dreimal fünf. Das heißt, wir brauchen im Endeffekt fünfmal den Dreier-Trupp. Ja, da, ne, das passt ja auf keine Kuhhaut mehr. Ne? Aber wir werden das beenden, sondern wie gesagt, das ist so. Das ist einfach wieder mal eine weitere Erfahrung, die man da lernen muss, wo man dann, wo ich dann sage, da fühle ich mich von dieser Firma kein bisschen wertgeschätzt. Und dann schaue ich halt lieber bei Warlord Games rein, denn da habe ich genau das gegenteilige Gefühl. Da habe ich das Gefühl, da freut man sich über die Leute, die gemütlich ihre Armeen aufbauen, Spaß haben wollen. Und ja, es ist ja nur noch so, wenn man dieses Power Gaming mitmacht, dann schmeißt man ja alles halbe, alles dreiviertel Jahr, schmeißt man ja ein, zwei Einheiten in den Müll. Und da habe ich jetzt im Moment einfach keinen Bock mehr drauf. Dafür ist es einfach ein bisschen zu viel. Aber wie gesagt, das Positive bleibt und wir werden uns jetzt nochmal die Armee angucken, die ich also morgen spiele. Denn ich bin unfassbar aufgeregt und freue mich unfassbar auf morgen, würde am liebsten jetzt schon losfahren. Und darum wird es jetzt im letzten Teil dieses Podcasts gehen. Meine Armee für morgen sieht also wie folgt aus. Ich werde euch die mal so ganz grob skizzieren. Was heißt ganz grob? Ich werde euch das einfach ganz genau skizzieren. Denn ich habe das also gerade hier vor mir. Ich werde also einen Captain spielen, einen Lieutenant, meine beiden Akkus. Werde also ein Patrol Detachment, habe ich mir ausgesucht. Wir spielen ja nur 1000 Punkte. Captain, Lieutenant, beide Visivik, wie ich sie beschrieben haben, beide Space Marines, beide mit Sprungmodul. Captain E-Schwert und Sturmschild. E-Schwert dann natürlich das Burning Blade. Lieutenant hat den Kombi-Plasmawerfer und auch ein E-Schwert. Der Captain bekommt dann das Relikt, das Burning Blade. Stärke plus 3, DS minus 5, 2 Schaden, mega gut. Lieutenant bekommt das Soldier's Blade, die Light-Variante aus dem Ultramarines Codex, auch Stärke plus 1, minus 4, 2 Schaden, sehr gut. Der Captain, da habe ich mir also überlegt, eine ganz coole Kombi. Der hat also einen der neueren Warlord-Traits bekommen, also einen neuen Codex, und der darf dann Angriffswürfe wiederholen, bekommt da nochmal plus 1 auf die Stärke und eine Attacke mehr. Der kommt also, wenn ich mich nicht irre, auf Stärke 8. Und ich meine 6 Attacken und darf seinen Angriffswurf wiederholen. Das ist so eine Überraschung, die ich da für meine Gegner da in petto habe. Also. Und ein zweiter Warlord-Trade, ebenfalls eine Überraschung für meinen Mitspieler. Das wird also der sein, da ich keine mega große Bubble aufbauen kann, die Beschuss hat und ich davon ausgehe, dass mein Gegner schon mich in den Nahkampf verwickeln wird, denn wir spielen ja auch auf einem kleinen Spielfeld. Habe ich also noch den Warlord-Trade genommen, der mir also erlaubt, Einheiten in 6 Zoll um meinen Captain, also Infanterieeinheiten, heroische Interventionen ausführen zu lassen. Also insofern da irgendwie sich ein Nahkampf anbahnt und man versucht da Einheiten rauszubinden, dann können da alle der Nahkampf und dazu noch werde ich mir 2 CPs aufsparen für dieses gebündelte Abwehrfeuer, was die Ultramarines ja nun auch können. Das finde ich also sehr stark. Das sind so meine Fallen, die ich da auslegen werde, in der Hoffnung, dass da jemand reintappt. So die Theorie, ob das jetzt funktioniert, ich weiß es nicht. Das klingt erstmal gut. Der Lieutenant hat von mir noch den zum Codex-Adepten aufgewertet worden. Das ist also der Warlord-Trade, der ihm also erlaubt, dass ich da eventuell Command Points zurückbekommen kann auf eine 5. Ja, weiß ich nicht, finde ich gut. Mal gucken, ob sich das so rentieren würde. Ich habe ja nicht so viele CPs, aber das sind meine beiden Akkus. Intercessors, ein Trupp, 5er Intercessors, Sergeant mit E-Schwert in der Standardauswahl, wie ich schon beschrieben habe. Kein Granatwerfer, dennoch 105 Punkte, ne? 5 Mann, finde ich schon hardcore. Ich erinnere mich also in der 8. an Armeen, deren Standards irgendwie 50 Punkte kosteten. Die kriegen also für ein Intercessor-Battalion kriegen ja fast so ein, ja, weiß ich nicht, fast so eine Brigade hin. Mein Gott. Naja, dennoch, die sind solide, die sollen meinen Marker halten. Dann in der Elite, ja, auch wenn sie natürlich nicht mehr so gut sind, die Aggressoren. Vier Aggressoren werde ich spielen. Ja, da werde ich mal gucken, ob sie noch was können. Ich weiß es nicht, ne? Dann den ehrwürdigen Cyborg, da kommt also mein ehemaliger Chaplain Rednaught zur Geltung, denn er bekommt jetzt BF2. Also das ist, denke ich mal, eine gute Auswahl. Den hätte ich auch so genommen, den finde ich gut. Der trifft auf 2, der hat dieses, der hat den 5er Retter, der kriegt minus 1 auf den Schaden. Der dieses Duty Tunnel Streitergame ist da ebenfalls eingebaut. 155 Punkte mit 2x Laser, einwandfrei, den finde ich top. Da bin ich zufrieden mit und in der Unterstützung habe ich also insgesamt 10 Hellblaster, 2x5. Ja, die müssen jetzt den Job für mich machen, die müssen jetzt gegen Anti-Tank und Anti-Infanterie übernehmen, denn so wirklich ließ sich da kein tolles Konzept stricken, denn die Aggressoren war ich schon nicht von überzeugt, Centurions wollte ich gar nicht spielen und ja, viel mehr habe ich ja gar nicht. Ne? Nur mit Intercessors wollte ich auch nicht in den Krieg ziehen. Da habe ich mir gedacht, das bringt jetzt auch nichts. Und das ist also mein Plan für morgen. Werde also schauen, dass die Intercessors hinten den Marker halten. Ja, Missionen kann ich auch direkt mal sagen. Habe ich auch schon gewählt, meine Secondaries. Da werde ich also versuchen, möglichst viele Punkte zu holen, wie immer. Und zwar werde ich einmal das aus dem, wie heißt das jetzt? Aus dem Space Marine Codex nehmen, dieses Oath of Moment, also wo man drei Möglichkeiten hat, um Punkte zu scoren, sich halt in der Spielfeldmitte befinden, nicht aus dem Nahkampf zurück und all sowas. Das habe ich eh vor, möglichst mich in die Mitte vorzubewegen, um dann zwei Marker zu halten, die anderen beiden zu bedrohen. Das ist dann mein Plan. Dann werde ich auch immer von Shadow Operations was nehmen, die finde ich immer cool. Hier werde ich also entweder Race Ballers nehmen, je nachdem wie die Marker da stehen werden. Oder optional, da kann man noch, ja, ich weiß die Mission jetzt nicht aus dem Kopf, wie sie hieß. Man konnte, eine der Shadow Operations sah vor, man konnte irgendwelche Sachen in der Spielfeldmitte ausführen, irgendwelche, ja, geheimen Sachen, weil ich weiß es nicht, ne? Also man stellte keine Scramblers, keine Transport-Scrambler auf, sondern man baut, glaube ich, so Abhöranlagen auf. Irgendwie sowas im weitesten Sinne. Auf jeden Fall eine Aktion in 6 Zoll. Gibt dann irgendwie 3 Punkte. Irgendwie so. Das klang auch gut. Oder halt, wie gesagt, Race Banners. Und als drittes, abhängig vom Gegner, werde ich dann vielleicht Bring It Down oder Assassinate nehmen oder irgendwie sowas. Ne? Das scheint mir ganz gut. Aber das ergibt sich morgen. Das werde ich unmittelbar, bevor das Spiel dann beginnt, werde ich das dann wählen. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin total gehypt. Ich bin total happy. Freue mich auf morgen. Habe schon alles fertig. Wie gesagt, muss jetzt noch die Ultramarines Würfel einpacken, das habe ich nicht vergessen, denn die bringen Glück und das werde ich brauchen. Ohne die Ultramarines Würfel habe ich gar keine Chance, das ist klar. Das heißt, die werde ich jetzt noch zurechträumen und ja, bin dann guter Dinge. Und wie gesagt, das kann ich euch auch nur empfehlen, sich gar nicht mit dem Negativen so lange aufhalten. Einfach wegschieben, ne? So werde ich es machen. Ich werde hier jetzt morgen spielen, werde mich darüber nochmal freuen mit meinen Erlebnissen. Da kann ich euch dann nochmal vielleicht ein Feedback geben, wie das gelaufen ist. Insofern da was Verrücktes passiert. Ansonsten werdet ihr hier lange nichts mehr von Ultramarines hören. Außer natürlich meiner Staffel 3 werden sie irgendwann natürlich mal Erwähnung finden. Das wird natürlich dann jetzt aufgrund dieser Erfahrung auch eine etwas traurigere Folge sein, obwohl ich da mal sehr euphorisch war und da sehr viel Spaß mit hatte. Ja, aber was soll ich sagen? Wir wollen das Positive sehen. Das Positive ist, ich werde da mich morgen mit meinem Freund treffen und wir werden da einen tollen Nachmittag haben. Wir werden richtig viel Spaß haben. Das wird super cool. Ich freue mich da richtig drauf. Das wird richtig witzig. Ich hoffe mal, dass das Spiel nicht so ganz dramatisch wird. Wir spielen also beide Armeen, die wir beide nicht so drauf haben, die wir also in der 9. noch nicht gespielt haben. Das wird also ein tolles Game. Das wird auch ein richtig cooles Miteinander spielen und kein so Gegeneinander spielen. Da bin ich richtig, richtig froh drüber. Das wird richtig cool. Und ja, da kann ich jetzt gar nichts weiter sagen. Ich bin da guter Dinge. Und insofern ich dann morgen Abend wieder zu Hause bin, werde ich die Ultramarines aus meinem Koffer auspacken. Werde sie also in einer Dröhnerkiste in die hinterletzte Ecke hinter meinen Regalen verbannen. Und sie dann hoffentlich erst in der 10. wiederfinden, mich dann freuen und dann denken, boah, was haben die für tolle Regeln, das hat sich doch gelohnt und so wünsche ich mir das. Drücken wir alle Daumen, dass das so wird. Das ist der Weg, ne? Anders lässt sich das nicht ertragen. Wir müssen also das Positive sehen. Und ja, das Positive sind natürlich die Freunde, die Kumpels, die Leute, mit denen wir zocken. Das sind ja eigentlich die Leute, mit denen wir das Hobby betreiben. Das Malen, das Spielen zu Hause ist natürlich auch noch toll. Aber ja, was wären wir ohne die Mitspieler? Und ja, damit werde ich jetzt abschließen, werde mich verabschieden. Habe hier heute unheimliche Probleme mit meinem Mikrofon, musste hier tausendmal alles neu aufnehmen und schneiden. Ich bin echt frustriert, das hat jetzt ewig gedauert. Hoffe, es ist dennoch einigermaßen rund geworden. Und ja, dann drückt mir bitte die Daumen, das kann ich gebrauchen. Ich habe schon ein bisschen Bammel. Ich weiß also schon, ich werde gegen die Necrons spielen und ich habe also bisher nur fiese Sachen über diesen neuen Necrons gehört, über diesen riesen Typen mit diesen drei Armen und was er da alles hat. Ich habe da echt Bammel. Ich werde mich da wahrscheinlich Elder-Style-mäßig verstecken und dann hinter der Ruine rauskommen und dann irgendwie mit irgendwas schießen. Nee, mal gucken. Aber wie gesagt, ich verabschiede mich und wünsche euch noch einen tollen Abend. Hoffe wirklich, ihr erlebt sowas nicht, dass über solche Projekte dann nachher sowas Blödes passiert. Das ist ja unschön. Und wenn es passiert, dann Nacht drüber schlafen und dann, ne, kennt ihr ja, Krone zurechtrücken und dann weiter geht's. Und so werden wir das ja auch machen. Wir lassen uns einfach gar nicht von unterkriegen. Und ja, damit war es dann. Ne? Bis zum nächsten Mal. Bleibt dran, bleibt gesund, passt auf euch auf, haltet die Ohren steif, drückt die Daumen und dann bis zum nächsten Mal.